Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Breidenbacher. Ja, ich bin wieder da, habe wieder etwas länger nicht von mir hören lassen. Ich freue mich, dass ihr wieder an den Geräten hängt oder sitzt oder steht und mir zuhört. Ja, es ist wieder eine Weile vergangen. Ich habe wieder viel erlebt und davon möchte ich euch heute wieder erzählen. Aber das Hauptthema, wie ihr in der Überschrift bestimmt schon gesehen habt und im Vortext, geht es um Orientierungslauf. Einmal war ich letztes Wochenende bei einem Wettkampf und zweitens wird es um den MTBO, den sogenannten Mountainbike OL, gehen. Das ist kein Lauf, das ist eine Fahrt, Mountainbike OL Fahrt. Sehr interessant, besonders für Radfahrer, da auch mal dran teilzunehmen. Es gibt da verschiedene Sachen, von denen ich dann etwas später erzähle. Aber zuerst noch einiges Technisches. Ich hoffe, ihr habt Ostern alle gut überlebt. Der Schnee ist ja endgültig weg, obwohl ich glaube, dass da noch so ein paar Flöckchen kommen könnten. Wenn auch schon sehr warmes Wetter war, aber die letzten Jahre haben bewiesen, dass das Wetter sehr kapriolenhaft sein kann. Ja, ich habe den Winter gut überstanden, ohne Grippe, ohne einen Schnupfen. Aber ihr kennt ja meinen Spruch, friert mal wieder. Ich glaube, das ist doch das Beste. Besser wie jede Arznei, sich auch mal in die Kälte zu begeben, auch mal zu frieren, mal an die Füße zu frieren oder sonst was. Anders kann der Körper keine Abwehrkräfte für bestimmte Viren und sonstige Sachen entwickeln. Ja, Ostern war eigentlich nicht viel los, weil ja das Wetter auch nicht so besonders war. Und Ostermontag habe ich dann gesagt, wenn eh nichts viel los ist, kannst du dich auch mal hinsetzen und ein paar goldene Ostereier an einige Podcaster verteilen. Das habe ich dann auch gemacht und habe diese goldenen Ostereier in Form von Sternchen bei iTunes an Podcaster verschiedene verteilt und zu jedem auch einen persönlichen Text geschrieben. Viele denken immer, der Text ist eigentlich direkt an Sie gemeint. Ich sehe das immer ein bisschen anders, wenn Sie in iTunes kommen und sich die Rezension durchlesen, dass Sie da einen Eindruck von bekommen, was Sie dort erwartet von anderen. Erzählt halt. Und da mache ich auch manchmal ein bisschen Werbung mit drin von den Podcastern, was Sie noch für Podcasts haben. Das war vorbei, dann geht es ja auch draußen langsam wieder los. Ich habe meinen Wohnwagen geschrubbt, ich habe ein neues Tor mir angebaut, neues Einfahrtstor. Letztes Jahr hatte ich ja einen Hof neu gemacht. Das sind alles so Arbeiten, wo man dann wieder draußen machen kann und drinnen nicht so viel Zeit hat. So, das nächste ist dann, ich habe mal im Hintergrund meine Kanäle, meine Social Media Kanäle, ein bisschen geordnet. Ich benutze eigentlich immer so drei, vier Plattformen. Das ist einmal Twitter für Podcaster hauptsächlich zum Austauschen von Kurznachrichten, obwohl ich nicht so der Typ bin, der jetzt jeden Morgen guten Morgen sagen muss und solche Sachen. Ich denke, ich bin auch nicht der eifrigste Twitterer. Ich vergesse auch oft diese Hashtags und was da alles dazugehört. Aber vielleicht muss ich mir das nochmal von meinen Kindern richtig zeigen lassen. Eine weitere Social-Media-Plattform ist Facebook. Über Facebook mache ich gar nichts zu Podcast. Ich werbe da auch nicht im Podcast. Das ist eigentlich mein persönliches Medium, wo ich mit Verwandtschaft, Bekanntschaft kommuniziere und mir ein bisschen Sachen reinlegen lasse zu bestimmten Themen, wo ich bestimmten Gruppen folge, wie zum Beispiel auch Orientierungslauf. Es gibt da so noch einige Sachen von meiner Heimatstadt. Ja, dann wäre dann zu nennen, Google benutze ich gar nicht, außer YouTube. Aber Kalender und was es da noch gibt, dieses Office oder auch diese Fotostrecke und so, nehme ich gar nicht. Ich benutze Google und das Google-Konto nur zum Zwecke von Videos. YouTube ist eine tolle Plattform. Und da habe ich einen neuen Kanal eingerichtet. Den könnt ihr erreichen, indem ihr auf YouTube geht und gebt oben in der Suchzeile der Breidenbacher ein. Zusammengeschrieben, auseinandergeschrieben und ihr müsstet an meine Videos kommen. Einerseits habe ich jetzt auch eingeführt, jede Folge des Podcasts dort einzuspielen. Das Schöne ist halt, wenn ihr direkt am Rechner meinen Podcast hört, habt ihr erst dieses normale Bild mit meinem Logo. Aber ich versuche, jede Folge Bilder einzufügen und die werden dann bei YouTube auch angezeigt. Also in den Kapiteln, wie ich die Kapitel mache, mit den Kapitelmarken kann man über Auphonics auch Bilder einfügen. Das mache ich und die werden dann dort gezeigt. Natürlich könnt ihr weiterhin über meine Seite abrufen und hören. Ja, und der letzte Kanal ist Flickr. Flickr ist bei mir alles, was mit Bildern zu tun hat. Da habe ich auch drei Kanäle, einen persönlichen, den ich hier in weniger verlinke, dann Orientierungslauf. Da müsst ihr in Flickr einfach mal in die Suchzeile Ola eingeben, ola.de, ola.de. Da müsst ihr die Bilder von meinen Wettkämpfen, die ich bei Wettkämpfen schieße, auch schon viele ältere Wettkämpfe, wenn ihr schauen wollt. Auch von letzten Wochenende habe ich dort Bilder eingestellt. Und dann habe ich auch dort ein neues Konto eingerichtet mit der Breidenbacher. Also ihr schaut der Breidenbacher. Und dort werde ich in Zukunft alle meine Bilder, die ich zu diesen Podcast-Folgen einstelle, einstellen. Und ihr bekommt dann in den Shownotes einen Link, wo ihr dann nach Flickr kommt und könnt dort euch die Bilder anschauen. Noch ein Hinweis, es wird auf Flickr auch 360 Grad Bilder geben. Die werden in einem bestimmten Album oder in einer bestimmten Sammlung auch unter 360 Grad Bildern abgelegt. Was ihr wissen müsst, die sehen erst komisch aus, wenn man sie in der Vorschau sieht. Ihr müsst die anklicken und erst wenn die angeklickt sind und als alleiniges Vollbild erscheinen, dauert es manchmal eine Weile, weil sie erst berechnet werden. Und danach werden sie richtig angezeigt. Ihr könnt mit der linken Maustaste rein und könnt euch um 360 Grad nach oben, unten und zu den beiden Seiten drehen. Das nur mal als technischer Hinweis. Ich werde auch noch mal in einer der nächsten Sendungen noch ein bisschen was erzählen zum Podcast, was ich vorhabe, wie ich es weitermachen will und so weiter. Ich bin eigentlich immer noch am Aufbauen. Es ist ja nicht nur eine Podcast-Seite, es hat ja eigentlich mehr mit Multimedia und anderen Sachen zu tun. Nochmal zu YouTube, Google. Und da habe ich am letzten Wochenende einen Versuch gestartet. Und zwar werde ich oder habe ich von unterwegs von diesem Wettkampf drei Videos hochgeladen. Das sind immer nur kurze 1, 2, 3 Minuten, wo ich was erzähle. Beim letzten Mal war das von dem Gebiet, wo ich war, dann über dieses Gebirge, wo ich war und dann eins vom Wettkampfzentrum. Die nehme ich mit dem Handy auf, allerdings nicht als Livestream, sondern ich nehme sie kurz auf und lade sie danach gleich hoch und bearbeitet. Das hat ganz gut geklappt und ich werde das wahrscheinlich in Zukunft immer mal machen, jetzt nicht jeden Tag oder zu jeder Folge oder so, aber wenn ich so Höhepunkte habe auf Reisen oder bei bestimmten Wettkämpfen, um euch mal so die Atmosphäre ein bisschen darüber näher zu bringen. Diese werde ich dann natürlich auch unten in den Shownotes zur jeweiligen Folge verlinken. Bei den Videos, die ich in YouTube einstelle, werde ich zu jedem Video in Klammern Folge und eine Nummer schreiben. So, wenn ihr mal so ein bisschen stöbert, dass ihr bestimmte Bilder seht und wollt dann einen Text dazu oder was hat er da erlebt, dass ihr dann zu der jeweiligen Folge springen könnt bei mir und könnt ihr euch anhören und habt dann die Folge zu den Bildern. Genauso wird es dann in Flickr passieren. Also wenn ihr bestimmte Bilder seht, werde ich immer in Klammern zu diesem Album dazu schreiben, zu welcher Folge diese Bilder gehören. Erleichtert einiges und ich hoffe ja, dass mit der Zeit auch immer nochmal neue Zuhörer meinem Podcast dazukommen, die das dann auch nutzen werden, wenn sie alte Folgen noch nicht gehört haben oder nicht alles von mir nachhören möchten. Wie gesagt, ich habe jetzt Videos von unterwegs gemacht, gleich hochgeladen. Das ging sehr gut. Die nächsten werden kommen. Und zwar ist das mein nächstes Highlight im Mai. Ich hatte es schon mal, glaube ich, angekündigt. Ich werde eine Woche frei machen und werde mich mal in das Ruhrgebiet begeben. Und zwar mit Wohnwagen. Und zwar wird das in der Woche vom 6. bis 12. Mai sein. Da ist auch dann am Donnerstag, glaube ich, wieder Himmelfahrt oder sogenannte Männertag. Ich habe da schon viel gestöbert, mich vorgearbeitet, habe da einiges vorbereitet, was ich dort besuchen will. Anlagen, Schächte, Halden. Und ich möchte auch mal ein bisschen mit den Leuten so in Verbindung kommen. Mich interessiert da immer viel, wenn ich in so ein Gebiet fahre, zum Beispiel da dann auch zum Beispiel, was essen die Typisches dort? Was gibt es da Typisches an Essen und so weiter? In den Familien jetzt, nicht in Gaststätten und so weiter. Aber was gibt es da in den Familien zu essen? Oder was mich interessiert, wie haben die unter Tage gegessen? Hatten die auch, nehmen die ihr Brot mit runter oder gibt es da unten Verpflegung? Ich weiß, es gibt da einen sehr neuen und sehr guten Podcast, weil das Ruhrgebiet schließt dieses Jahr komplett den letzten Schacht, der noch produziert. Und dann wird bis 2021, 2022 nur noch Aufräumungsarbeiten stattfinden. Da gibt es den Podcast Kohlenpott, den macht der Christian. Kohlenpott mit D hinten am Ende.de. Und der erzählt da und macht da unwahrscheinlich tolle Interviews mit Leuten, die das alles erlebt haben, um das festzuhalten für die nächsten Generationen. Stellt er das ein. Das ist aber, glaube ich, so viel ich gehört habe, eine endliche Podcast-Folgenserie. Was er danach macht, weiß ich nicht. Und den habe ich auch angeschrieben und mit ein paar Fragen. Vielleicht kann ich ihn auch persönlich mal treffen. Ja, wenn ich im Ruhrpott bin, würde ich mich natürlich auch freuen, andere von euch zu treffen. Entweder Hörer, die mich hören, oder auch andere Podcaster. Wie gesagt, ich bin vom 6. Anreise, 12. Abreise im Ruhrgebiet. Ich werde in der Nähe von Essenhausen. Und ja, wer Lust hat, mich mal zu treffen, ich mache Fotoshooting, ich bringe meinen Kopter mit. Ich werde auch vielleicht teilweise Videos machen. Und wer Lust hat, da mir dabei zuzusehen oder selber mitzumachen, ist herzlich eingeladen. Aber wer kein Interesse daran hat, ich trinke auch gerne mal mit jemandem einen schönen Kaffee und lasse mir ein bisschen Zeit dabei, einfach zum Quatschen. Also wer Lust hat, kann sich mal bei mir melden. Ja, das habe ich vor im Mai. Davon werde ich euch berichten. Und da werde ich wahrscheinlich auch wieder mein Handy zur Hand nehmen und öfters mal kleine Videos machen, die ich dann direkt von dort hochlade. Das heißt, ihr sucht euch in YouTube, meinem YouTube-Kanal, den ihr in der Suche eingebt, derbreidenbacher.de. Das findet ihr dann schon. Ihr seht dann mehrere Videos mit meinem Bild. Klickt ein Video an und dann steht dann rechts unter dem Video eigentlich Abonnieren-Knopf. Genau wie hier der Subscribe-Knopf beim Podcast. Den klickt ihr an. Voraussetzung ist allerdings, ihr müsst ein Google-Konto haben. Das tut nicht weh, die verlangen auch nicht viel an Daten. Ich glaube, es ist nur E-Mail-Adresse, Passwort und Benutzername. Und dann könnt ihr in YouTube auch diesen Benutzernamen und das Passwort dort angeben, euch einloggen und dann könnt ihr abonnieren, aber erst dann. Und sobald ihr abonniert habt, erscheint neben dem Abonnierknopf eine Glocke. Und wenn ihr die anklickt, erscheinen zwei Halbkreischen über der Glocke und das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Video hochgeladen habe, bekommt ihr eine E-Mail und seht, aha, er hatte gerade ein Video hochgeladen und könnt euch das sofort anschauen oder dann, wenn ihr abends die E-Mail lest, könnt ihr es euch abends anschauen, nach Feierabend oder sonst was. Nur das kurz zur technischen Erklärung. Wie gesagt, im Ruhrgebiet werde ich das nutzen öfters. Ich werde euch auch mal Anlagen oder was mich begeistert zeigen, schöne Ansichten. Das sind immer nur so 1, 2, 3 Minuten maximal. Aber ich möchte so ein bisschen mehr den Eindruck geben. Ausführlicher erzähle ich dann natürlich im jeweiligen Podcast davon. Das war die Einleitung. Ah, noch nicht ganz. Ich werde wahrscheinlich auch den Elite-Hörer dort treffen. Er will sich angeblich wahrscheinlich auch einen Tag frei nehmen. und mal sehen, was wir da gemeinsam unternehmen. Erst wollte ich ja Fahrrad fahren, aber das ist nicht mehr so meine Welt. Mein Rad ist auch nicht so in Ordnung. Ich hatte ja eigentlich mal ursprünglich vor, im Spessart und in der Eifel mal mehrere Radtouren zu machen. Aber nachdem ich gehört habe, letztes Jahr, dass dieses Jahr der Ruhrpott endgültig zumachen, wollte ich hier nochmal so schnell wie möglich hin und mir das anschauen. Mich interessiert zum Beispiel auch mal so ein Schichtwechsel von den Bergleuten. Ich wohne ja hier auch in der Nähe von einem Bergbaugebiet, und zwar das Kali. Alles, was so Richtung Bad Salzung ist, ist Kali-Gebiet, Merkers. Dort gibt es auch ein Besucherbergwerk. Ich bin ja schon viele Jahre unterwegs hier in dem Gebiet, weil ich Außenmonteur bin. Und das war früher, wenn da Schichtwechsel war, war das immer wie ein richtiger, wie eine richtige Zeremonie. Aber davon erzähle ich euch ein andermal. Ja, wie gesagt, den Elitehörer werde ich wahrscheinlich treffen. Am Dienstagabend werde ich in Essen ins Unperfekthaus gehen. Auch da habe ich schon mal über Twitter Bescheid gesagt, dass ich am 8. Mai mal vorbeischauen möchte. Das möchte ich mir mal angucken, das Studio. Ja, will mir das mal alles anschauen. Mal sehen, wen ich von denen dort treffe. So ist halt einiges geplant. Männertag, auch da interessiert mich die Tradition der Bergleute, was die dort machen. Aber ich denke, es wird wie überall sein. Kutschfaden, Wägelchen, Handwägelchen, Bierkästchen drin und auf geht's. Ich bin allerdings nicht so ein Typ, habe das schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht. Ist nicht meine Welt. Bei der Ruhrpott-Erkundung geht es mir hauptsächlich um Fotos, Videos. Es wird auch 360-Grad-Bilder geben, die ich dann einstelle. Wen das interessiert und wer daran Freude hat, kann sich das dann angucken. Deswegen mache ich auch die Shownotes. Gut, das zur Einleitung. Einen Kommentar habe ich bekommen und das ist vom Elitehörer. Er hat mir angeboten, weil ich ja in seine Richtung kommen wollte, eine Mountainbike-Tour zu machen. Aber wie ich schon sagte, möchte ich erstmal den Ruhrpott erkunden. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Techniksache. Die liebe Dotti hatte mich angefragt, weil meine letzten Aufnahmen bei ihr irgendwie Knistern erzeugen und so weiter, was da los sei. Ich konnte da nichts feststellen. Von anderen habe ich auch keine Rückmeldung bekommen. Und Dotti ist ja mal eifrig und hat sich gekümmert und hat dann auch eine Lösung vom Jan Gruber aus Wien, der die Monowelle produziert, bekommen. Und er hat herausgefunden, dass ich ja mein Feed erstmal in mehreren Formaten anbiete. Und der liebe Jan sagte, dass der Codec von diesen M4A-Dateien, die eigentlich von Apple sind, keine freien Codes sind. Also normalerweise sind da Lizenzen drauf und bestimmte Podcatcher, die diese abspielen können, bezahlen die natürlich auch nicht, wollen die auch frei weitergeben und da gibt es dann halt Knackgeräusche und sonst was. Ich habe den Feed bei iTunes nicht geändert auf MP3, weil ich denke, einige haben darüber abonniert und wenn ich den jetzt ändere, dann bekommen die vielleicht meine Nachricht nicht mehr. Deswegen habe ich das erstmal gelassen. Nur zur Information, bei wem es auch mal knackt oder knistert bei meinen Aufnahmen, einfach mal den anderen Feed benutzen. Der ist erreichbar über meine Internetseite. Da steht dann der Feed MP3. Ihr geht da rein, kopiert den Feed und geht in den Podcatcher. Und in jedem Podcatcher ist es möglich, den Feed per Hand oder durch Kopieren einzugeben. Nur das nochmal zur Technik, falls bei anderen das auch auftritt, dass meine Aufnahmen knistern. Und hiermit auch nochmal ein Dank an Dotti und Jan, die sich darum gekümmert haben und die eine Lösung gefunden haben. So, nun aber los. Letztes Wochenende war ich in einem Grenzgebiet. Und zwar ganz im Osten, im Osten der Republik, und zwar im Zittauer Gebirge. Das Zittauer Gebirge grenzt an die Grenze zu Tschechien. Auf der tschechischen Seite ist dann Böhmische Schweiz oder so in der Richtung, nennt sich dort das Wander- und Tourismusgebiet. Ja, wir sind dorthin gefahren zu einem Wettkampf, der nennt sich Saxbo. Das ist eigentlich ein sehr, sehr beliebter Wettkampf, weil das Gebiet dort im Zittauer Gebirge sehr, sehr schön ist. Und vor allem, es gleicht ein bisschen der Sächsischen Schweiz, aber ist nicht so überlaufen. Das heißt, es gibt dort sehr, sehr viele Felsen auch, allerdings nicht so hoch und nicht so ergiebig wie in der Sächsischen Schweiz und auch das Gebiet ist nicht ganz so groß. Die Felsen sind überall dort in den Wäldern zu sehen. Und das ist immer für jeden Orientierungsläufer eine besondere Herausforderung, in solchen Gebieten zu laufen. Ich habe euch auch einen Ausschnitt von der Karte mit in die Shownotes gelegt. Und wenn ihr da drauf schaut, ist die Hauptfarbe dieser Orientierungslaufkarte diesmal eigentlich schwarz. Schwarz für Steine, Felsen, Steinfelder und so weiter. Und das fällt bei diesen Karten wirklich extrem auf. Aber dadurch ist das sehr interessant, weil das bei uns in der Sprache heißt, sehr feingliedrig ist. Diese feinen, kleinen, vielen Orientierungspünktchen richtig anzugehen, zum Laufen und da die Posten drin zu finden. Und weil das so ein schönes Gebiet ist, bin ich am zweiten Tag dann auch mit der GoPro gelaufen. Allerdings habe ich das noch nie gemacht. Ich habe die einstecken gehabt, habe die gelegentlich rausgeholt und habe damit gefilmt, sodass die Aufnahmen immer so in Hüfthöhe entstanden sind. Das habe ich dann aber erst im Nachhinein gesehen, dass das nicht so vorteilhaft ist. Aber um mal einen kleinen Eindruck zu geben, habe ich das Video hochgeladen auf YouTube. Könnt ihr euch mal anschauen, der Link natürlich unten in den Shownotes. Ja, wie gesagt, das Gebiet ist Grenzgebiet zu Tschechien. Eines der schönsten Wandergebiete, die ich so kenne, weil sehr abwechslungsreich durch die Felsen. Und es gibt dort unwahrscheinlich viele gastronomische Einrichtungen, eigentlich fast auf jedem Berg. Also wenn ihr die Bilder seht von der Landschaft, dort gibt es viele, ich nenne es Gebirge der weichen Hügel, viele so kleine Hügelchen, also richtig wie so Abraumhalden, wer die kennt, aber ziemlich nah beieinander und schön verteilt und auf jeder obendrauf ist irgendein Lokal. Wir sind dort angereist am Freitag, diesmal ohne Wohnwagen, weil 400 Kilometer und dann zwei Übernachtungen und das mit Wohnwagen und zumal dort direkt im Gebiet auch kein geeigneter Campingplatz war. Ich war vor 2 Jahren schon mal mit meiner Frau dort in dem Gebiet, da hatten wir einen sehr schönen Zeltplatz, den ich unbedingt empfehlen will, in Zittau. Das ist die nächstgrößere Stadt, ungefähr 10 Kilometer entfernt vom Zittauer Gebirge, ist auch vom Zittauer Gebirge fast überall zu sehen. Da gibt es einen See und daran ist ein sehr schöner Zeltplatz, der auch viele Sternchen hat von Camping Info, dieser Internetseite für Campingfans. Das Schöne dort hat mir gefallen, der ist so ein bisschen ansteigend, so ein bisschen hügelig leicht und man kann sich dort hinstellen, wo man will. Das ist eine Riesenwiese, es gibt dort keine direkten Stellplätze, man kann seinen Wohnwagen drehen, wenden, wie man will, sich hinstellen, hat eine wunderschöne Sicht, ein See dabei, ist umzäunt und die sanitären Anlagen sind ziemlich neu, das heißt, es gibt zwei Gebäude. In der Mitte des Zeltplatzes ist nochmal wie so ein Sanitärgebäude aus Containern zusammengestellt, aber ist eigentlich sehr sauber und gut gemacht mit innen so einer, wie so einer Wandelhalle, so einer Innenhalle, also platzmäßig sehr ausreichend und wird auch sehr gepflegt und sauber gehalten. Ich habe natürlich nur nicht so eine Liste wie der Camping Caravan Podcast mit all seinen Sachen, also er ist auf jeden Fall für Hunde geeignet, komplett Wiese, sanitär in Ordnung, schwer in Ordnung, Sehr freundliches Personal, ein kleiner Laden dann am Eingang mit Schranke. Ja, also wer dort in der Nähe ist, dem würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Und im Zittauer Gebirge ist man dann auch so in 10, 15 Minuten mit dem Fahrzeug hingefahren und man ist dann mitten im Gebirge. Und wer halt mal abends in eine Stadt gehen will, guckt sich halt Zittau an, obwohl das halt auch wieder, wie soll ich sagen, so eine Stadt ist, nach der Wiedervereinigung viel Fassaden von der neu gemacht, aber wenn man mal ein bisschen die Gassen hintergeht, ist doch noch viel Altes und auch viel Stillgelegtes. Ja, was weniger schön ist, auf der tschechischen Seite, gleich bei Zittau in der Nähe, was auch von überall her zu sehen ist, ist ein riesen Tagebau, auch mit Kraftwerk daneben. Das macht sich nicht immer so schön beim Ausblick von den Gebirgsgipfeln. Aber muss man halt in Kauf nehmen. Schaut man halt in die andere Richtung, Richtung Tschechien, da ist das da nicht so. Also diese Grenze macht da so ein bisschen Bogen. In diesem Bogen liegt das Zittauer Gebirge. Und bei oben im flachen Gebiet, wo Zittau liegt, da ist dann auch dieser Tagebau. Und zur anderen Seite in Richtung Zittauer Gebirge, was dann südlich von Zittau liegt, da Böhmen. Saxbo ist der Name von sächsisch-böhmischen Orientierungslauftagen. Das heißt, der Wettkampf wird von zwei Vereinen veranstaltet. Jeder Verein richtet einen Tag aus. Es ist ein deutscher Verein und ein tschechischer. Ja, und das klappt schon Jahre ganz gut, obwohl sie mal ein Jahr gesagt haben, dass sie mal aufhören wollten. Aber es kommen doch immer noch einige Leute dorthin. Ich schätze mal so, weiß jetzt nicht genau, wie viele Wettkämpfer es waren, aber so 500, denke schon. Aber wie gesagt, die meisten reisen an wegen der schönen Landschaft. Und dieses Jahr, also letztes Wochenende, war ja komplett das ganze Wochenende bester Sonnenschein. Und da macht alles nochmal viel mehr Spaß. Ich habe auch mal ein 360-Grad-Bild vom Wettkampfzentrum zu machen, wo ihr euch mal umgucken könnt, um mal so ein bisschen Einblick in die Atmosphäre zu kriegen. Ja, wie gesagt, weiterhin könnt ihr dann auch die Videos anschauen, wo ich auch mal ein bisschen so in die Landschaft geschaut habe und die Bilder natürlich, was ich fotografiert habe. Ja, mit dem letzten Wochenende meine ich natürlich das Wochenende zur Saxbo, das war der 21. 22. April. Inzwischen ist ja schon wieder Zeit vergangen, denn ich habe auch schon wieder eine Einladung bekommen gehabt für den 28. Und zwar hat mir die liebe Silke aka Mini Lancelot eine E-Mail geschrieben und mich zu einem Rary Go eingeladen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, das ist eine Geocaching-Tour. Sie war in Eisenach und da gibt es einen wunderschönen Rary Go. Inzwischen haben wir ihn absolviert, haben ihn auch geschafft. Aber davon, von dieser Tour, erzähle ich ein andermal. Deswegen ist diese Folge etwas später rausgekommen. Aber ich werde mir Mühe geben, beim nächsten Mal wieder im jeweiligen Monat zu bleiben. Wie gesagt, am Freitag angereist. Wir hatten eine Pension oder ein kleines Hotel gemietet, ein Zimmer. Aber das war wirklich nur ein Zimmer, war halt preiswert. War so 3x3 Meter groß und noch ein kleines, sehr kleines Bad dran, wo man sich kaum drinnen bewegen konnte. Aber das war uns egal. Es war die Kammbaude. Ob ich sie empfehlen soll oder nicht, kann ich schlecht sagen. Wer für Nostalgie ist und Nostalgie der Republik, die es nicht mehr gibt, der kann da ruhig mal absteigen. Also es erinnert dort noch viel, viel an die alte Zeit. Ob das Frühstücksgeschirr ist, noch die alten, ich will nicht sagen Metroba-Geschirr oder so, aber das alte Hotelgeschirr, selbst die Saftgläser, alles noch aus dieser Zeit. Stühle, Tische, es fällt einem immer mal so auf. Aber man ist dran, man baut, man hat neue Fenster eingesetzt. Auch bei uns im Zimmer waren noch alte, mit diesen alten Verriegelungen, die es damals gab. So typisch republiksmäßig. Also wenn man kippen wollte, musste man unten den Riegel zumachen und an der Seite den Riegel auf, dann konnte man es ankippen. Beide Riegel gleichzeitig durfte man nicht aufmachen. Wer es halt noch kennt. Aber ansonsten war es sehr sauber und war sehr gutes Essen. Und durch das Wetter hinten ein wunderschöner Garten dran, eine große Wiese, wo man sich Bänke hinstellen konnte, wie man wollte. Ob in Schatten, in die Sonne. Eine Terrasse mit großen Sonnenschirmen, wo man essen konnte. Und für mich das Beste, es gab richtiges tschechisches Bier. Ich hatte es ja schon mal gesagt, tschechisches Bier ist für mich das Beste, was es gibt. Halt mein Lieblingsbier. Das sieht man schon an der Farbe. Und dort gab es Viani. Das ist zwar schon eine ältere Brauerei, eine unbekanntere aus Tschechien, aber die haben so in der Neuzeit angefangen, ziemlich so auf Marketing zu machen und dadurch ihre Marke zu vertreiben. So grellgelbe Schirme haben die, die vertreiben viel Souvenirs zu ihrer Marke, wie Fahrradshirts mit drei Taschen hinten auf dem Rücken und da sind dann so drei Bierflaschen drauf gemalt. Also einige Gags. Aber mir schmeckt das sehr gut. Ich habe auch sogar direkte Beziehungen zu dieser Brauerei, zum Chef, weil ich einen Kumpel habe in Jena, der dort ein- und ausgeht, weil der viel in Tschechien wandert und sogar in der ersten Zeit ganze Ladung Bier hier nach Deutschland ranfahren lassen hat und die verteilt hat und die Kästen wieder gesammelt hat und wieder zurückgebracht hat. Also der ist dort sehr bekannt, wie ein bunter Hund. Und damit war eigentlich der Abend gelaufen. Wir sind Mittag angekommen und haben uns dann gleich noch auf eine Tour gemacht, denn so Fußweg von einer halben Stunde, 45 Minuten, sind gleich zwei Gipfel neben der Kammbaude zu erreichen, zu Fuß. Das ist der Hochwaldturm und die Hochwaldbaude und liegen beide direkt auf der tschechisch-deutschen Grenze. Selbst wenn man zur Kammbaude rausging, war sofort ein Grenzstein da, also der Zaun von der Kammbaude, von dem Garten, war auch sozusagen gleich ein Grenzzaun. Aber das könnt ihr euch nochmal in den Videos anschauen und auch in den Bildern. Der Hochwaldturm war geschlossen, die Gastronomie, dafür war die Hochwaldbaude offen. Ja, so das Drumherum und das Ambiente ist halt typisch tschechisch gewesen. Die sind halt nicht wie die Deutschen, die die Straßenränder genau gepflegt haben und ihren super Rasen in jedem Vorgärtchen. Die Arbeit machen die sich viel nicht. Ne? Und das Holz wird halt irgendwo hingeschmissen, das wird nicht groß gestapelt und Plane drüber. Ja, es war sauber. Es gab dort oben komischerweise wieder nur deutsches Bier. Auch diese Kammbaude, diese Hochwaldbaude wird von Deutschen bewirtschaftet, weil die eigentliche Baude steht auf der deutschen Seite und direkt über die Terrasse geht die Grenze. Also eigentlich als Gast kann man sich entscheiden, möchtest du in Deutschland sitzen oder möchtest du in Tschechien sitzen. Schön wäre es natürlich noch, wenn man dann das jeweilige Bier reichen würde. Also wer auf der deutschen Seite sitzt, kriegt deutsches Bier und wer auf der tschechischen Seite sitzt, kriegt tschechisches Bier. Aber so weit hat er wahrscheinlich noch nicht gedacht. Ich hatte mich dann auch kurz mit ihm unterhalten, weil ich nochmal nachgefragt hatte wegen tschechischem Bier. Nein, macht er nicht mehr, weil er Probleme mit den Tschechen kriegt, weil die wissen, für was er das bei ihnen einkauft. Und wenn die sehen, für was er es verkaufen muss, dort oben, da gibt es Ärger. Warum in meiner Kammbaude das nicht so war, kann ich nicht sagen. Wird seine Gründe haben. Vielleicht schwört er auch auf deutsches Bier und ist halt auch nicht überall Sonnenschein. Ja, es gibt da noch ein Bild, wo ich dann auf so einem Grenzstein sitze. Da ist so eine Aussichtsplattform bei dieser Hochwaldbaude. Und dann kann man wirklich sehr schön weit ins Land in alle Richtungen schauen, bis Zittau und weit nach Tschechien rein. Und dort sieht man diese typischen Hügel. Ja, und auf dem Rückweg sind wir eigentlich direkt auf einen Grenzweg lang gegangen, wo links und rechts nur Grenzsteine standen, weise. Ja, war ganz interessant. Abends so ein bisschen im Garten gesessen und dann auf den Wettkampf vorbereitet, der dann am nächsten Tag stattfand. Zum Wettkampf gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe euch ja schon mal in einer Folge erzählt, wie der Orientierungslauf funktioniert.
Am ersten Tag war eine längere Strecke von der deutschen Seite veranstaltet. Und auch während des Wettkampfs läuft man eigentlich von Deutschland nach Tschechien. Und das ist halt alles, man sieht immer mal einen Stein, ist mal in Tschechien, mal in Deutschland. Ich hatte große Probleme, weil es sehr heiß war und die Strecke doch ganz schön lang war. Es standen zwar über 6 Kilometer jetzt auf der Beschreibung, das ist aber immer Luftlinie. Also ich denke, es waren dann im Endeffekt über 10 Kilometer, die ich gelaufen bin. Und das durch Steinfelder und es ist halt auch sehr hügelig. Also es ging viel hoch und runter und auch die Veranstalter haben sich wieder voll ins Zeug gelegt, um die Wettkämpfer immer schön direkt hoch und runter zu leiten und nicht irgendwie auf Höhenlinie mal ein paar Ziele zu erreichen. Nein, das Günstigste war immer durchs Tal hoch auf den nächsten. Man musste viele halt diese Felsen umlaufen und die Orientierung hat halt auch seine Zeit gebraucht, sodass ich doch ganz schön Zeit hatte. Aber mir geht es nicht darum, mir geht es, dass ich Sport mache und ich sage mir immer, je länger ich im Wald bin, je näher mache ich für meine Gesundheit. Dass man natürlich beim schnelleren Laufen auch mehr macht, weil man in der kurzen Zeit mehr leistet, ist auch klar, aber ich genieße halt den Wald immer ein bisschen mehr. So sage ich's. Ja, der zweite Tag war dann nur eine kurze Strecke. Da lief es dann sehr gut bei mir. Das waren dann etwas über 3 Kilometer und ja, war schnell wieder aus dem Wald. Ich bin ziemlich zeitig gestartet. Was mir bei diesem Wettkampf aufgefallen ist, am zweiten Tag vor allem, da kamen dann auch irgendwie mehr Tschechen noch zu der Veranstaltung, sind die Tschechen haben unwahrscheinlich viel Kinder mitgebracht. Also ich muss langsam sagen, ihr Deutschen fangt langsam mal an, für Nachwuchs zu sorgen. Was die Tschechen für Kinder, für viele junge Familien dabei waren, ich habe mal ein paar Bilder mit auf Flickr auf den Kanal gestellt. Diese Alben sind nicht öffentlich. Also nur wer diesen Link hat und wer über meine Seite kommt, ist in einer gewissen Beziehung auch öffentlich. Aber wenn man jetzt nachsucht, findet man es nicht. Also wer den Link hat, kann da nachschauen. Wer nur bei mir schaut auf die Seite nach der Breitenbacher guckt, wird das nicht angezeigt bekommen. Also unwahrscheinlich viele Kinder, ich möchte bald sagen mit 5, 6 Jahren, haben die ersten angefangen. Meistens laufen die Eltern noch mit, aber die hatten einen Spaß. Und ich habe auch so nachhinein mitbekommen, die Tschechen haben noch eine bessere, wie soll ich sagen, nicht Auffassung oder gehen noch besser mit der Natur um wie unser eins. Achten diese mehr und bringen ihren Kindern mehr bei, diese zu achten. Das ist mir immer wieder dort aufgefallen. Jedenfalls war da ganz schön Betrieb an Kindern und denen hat das allen Spaß gemacht. Ich habe mal ein paar lustige Bilder rein. Also bei den Tschechen, da laufen welche mit 2 Hunden, ein Vater, Hand in der Karte, auf jeden Arm ein Kind. Wie gesagt, schaut euch die Bilder in den Shownotes an. Ja, dann war eigentlich auch schon das Wochenende rum. Meistens gibt es da noch ein bisschen Imbiss wie Bratwürste und Bier und Kaffee. Und dann ging es eigentlich schon wieder heim über die Autobahn. Alles frei, kein Stau, schönes Wetter. Ja, war ein sehr schönes Wochenende. Und wer mal richtig schön OL machen will, der sollte sich diesen Wettkampf immer vormerken. Die Saxbo, meist im Frühjahr, im Zittauer Gebirge, auch mal in anderen Ecken dort. Wir waren auch schon bei Liberec und so weiter, also tiefer im Tschechien drinne. Das kommt immer drauf an, was sie für neue Karten haben oder was möglich ist. Ja, das war schon zu meinem letzten OL-Wochenende. Kommen wir heute zum letzten Thema. Und das gebührt wieder dem Orientierungslauf. Und zwar möchte ich euch heute eine andere Abteilung des Orientierungslaufs vorstellen. Es gibt ja insgesamt 4. Das ist der normale Orientierungslauf. Dann gibt es den Ski-OL, den Mountainbike-OL, von dem ich heute erzählen werde, und den Trail-OL. Ja, heute zum Mountainbike-OL. Wie ja schon im Namen zu hören ist, wird dieser mit dem Fahrrad, also mit dem Mountainbike absolviert. Mountainbike deshalb, weil es wirklich durchs Gelände viel geht. Erstmal beim Mountainbike OL ist verpflichtend ein Fahrradhelm. Also wer ohne Fahrradhelm kommt und will da los, geht nicht, wird nicht rausgelassen, bekommt keine Karte am Start. Was von Vorteil ist und was man eigentlich auch unbedingt braucht, ist ein Kartenbrett. Das heißt, vorne auf dem Lenker wird ein Brett mit Folien drauf montiert. Da gibt es bei bestimmten Händlern welche zu kaufen, kann man aber auch selber basteln, um da die Karte während der Fahrt lesen zu können, reinzustecken und dass die ein bisschen wasserdicht abgedichtet ist. Tja, im Mountainbike OL gibt es verschiedene Strecken. Also auch wie beim normalen OL gibt es den Sprint, mittel- und lange Strecken. Beim Mountainbike OL verhält sich das natürlich ein bisschen anders mit Kilometern und Anzahl der Posten. Also Sprint hat 20 bis 25. Sprint hat immer mehr Posten als wie der normale OL, weil es doch ziemlich dicht gedrängt ist, sind kurze Strecken. Aber es sollen viele Posten absolviert werden, damit ständig Richtungswechsel vorhanden sind. Ja, Mitteldistanz sind dann so 15 bis 20 Posten. Der dauert dann meist so 50 bis 60 Minuten. Also das wird dann immer festgelegt, wie lang ein OL ist, also ob es ein Sprint, Mittel oder lang ist. Und daraufhin wird auch in jeder Altersklasse eine bestimmte Zeit vorgegeben. Beim Sprint sind das 20 Minuten, bei der Mittel 50 bis 60 Minuten und bei der Lang sollen es 90 bis 110 Minuten sein. Ja, Karten gibt es beim Sprint 1 zu 5000 bis 1 zu 7500. Also und bei Mittel ist es die 1 zu 10.000 bis 1 zu 15.000 und bei der Lang 1 zu 15.000 bis 1 zu 25.000. Wie gesagt, wenn 1 zu 10.000 steht, ist das 1 cm auf der Karte, 100 Meter im Gelände. Ja, das zu diesen einzelnen Strecken. Ansonsten unterscheidet sich der Mountainbike OL auch nicht vom normalen OL. Es stehen genauso Posten im Wald. Besondere Schutzausrüstung außer dem Helm bedarf es weiter nicht. Aber wie gesagt, es wird mit einem Mountainbike gefahren. Und der große Unterschied zum normalen OL ist, es dürfen nur Wege benutzt werden. Und auch nur Wege, die eingezeichnet sind. Also wenn man jetzt während des Wettkampfs einen Weg sieht, der nicht in der Karte eingezeichnet ist, darf man da auch nicht langfahren. Das ist der große Unterschied. Und der macht so ein Mountainbike OL auch ziemlich schnell. Ich habe auch unten in den Shownotes und in den Infos wieder Videos angehangen, die ich gesucht habe. Deutschlandmäßig gibt es weniger Videos. Ich habe dann einige aus Österreich. Ich glaube, Schweiz ist auch noch einer dabei. Und da lässt sich das wirklich schön verfolgen, weil die Mountainbiker viel mit Kameras unterwegs sind und nehmen das auf, sodass man auch mal bei einigen Videos eine Stunde sitzen kann und kann das verfolgen. Und noch was gibt es bei einigen Videos. Links befindet sich dann eine Orientierungslaufkarte und die kann während der Fahrt, also während man die Natur sieht, auch links auf der Karte verfolgen, wo die gerade langfahren. Ja, wie schon gesagt, das Wichtigste ist, dass nur Wege benutzt werden dürfen. Ist vielleicht für andere, die so mit Gelände nicht ganz so zurechtkommen, auch mal nicht schlecht. Ansonsten alles selbe. Intervallstart, es gibt auch Massenstarts, es gibt Staffel- und Teamrennen. Bei den Staffelrennen fahren meistens drei Teilnehmer einer Mannschaft hintereinander, also abwechselnd. Und da ist pro Mann so eine Richtzeit von 40 bis 50 Minuten vorgesehen. Ein anderer Ansatz vom Mountainbike-Orientierungslauf ist der Mountainbike-Marathon. Das ist ein sogenannter Score-OL. Das heißt, auf einer großen Karte befinden sich mehrere Posten. die aber nicht der Reihe nach angefahren werden müssen, sondern die müssen eingesammelt werden. Also es soll während des Wettkampfs versucht werden, so viel wie möglich Posten anzufahren in einer vorgegebenen Zeit. Und diese Zeit schwankt bei diesen Marathons zwischen 3 und 6 Stunden. Also es wird vorgegeben bei einem bestimmten Wettkampf, der Scorro L läuft 4 Stunden und in 4 Stunden musst du zurück sein. Und du musst auch versuchen, so genau wie möglich diese 4 Stunden einzuhalten. Das heißt, du musst abschätzen können, kurz bevor die 4 Stunden um sind, kommst du noch unterhalb der 4 Stunden ins Ziel. Das heißt, irgendwann musst du abbrechen, die Posten einzusammeln. Oder kannst du noch einen holen und schaffst trotzdem noch unter 4 Stunden. Und wenn du über die 4 Stunden kommst, bekommst du einen Zeitpunkteabzug. Also je mehr Zeit du über die 4 Stunden kommst, je mehr Punkte kriegst du wieder abgezogen. Dieser OL hat eine weitere Eigenheit, und zwar wird dieser Marathon Mountainbike OL auf ganz normalen Wanderkarten gefahren. Also es gibt dann natürlich, die sind meistens sehr groß, weil ja innerhalb von 3 bis 6 Stunden doch sehr weit gefahren werden kann. Und hat auch dementsprechend viele Posten. Also für den Veranstalter ist das auch wieder großes Unterfangen. Es müssen viele Posten aufgestellt werden. Ja, diese Wanderkarten haben so einen Maßstab zwischen 1 zu 25.000 bis 1 zu 50.000. Und diese Marathons werden meist im Team gefahren, also immer 2 Mann zusammen. Ein weiterer Punkt, der dazu kommt, jeder Posten hat andere Wertigkeiten. Also das hängt wieder mit diesen Punkten zusammen. Jeder Posten hat eine bestimmte Punktanzahl und je weiter die Posten vom Wettkampfzentrum entfernt sind, je mehr Punkte kann man erreichen. Also je weiter man rausfährt und holt die Posten und je mehr Posten man im Weidenbereich holt, je mehr Punkte bekommt man. Wenn man natürlich die Zeit wieder nicht einhält, werden da wieder diese Punkte, die über diese Stunden gehen, abgezogen. Ja, das ist mal eine andere Form des Orientierungsfahrens, muss man ja eigentlich beim Mountainbike OL sagen. Dieses Scorer-OL-System gibt es auch im Normalen, wird aber selten Wettkämpfe geben, wo dieser Scorer-OL eingesetzt wird. Aber auch im Laufen, auch wir mit unserem Verein hatten schon mal vor vielen Jahren ein Scorer-OL veranstaltet. Ist was anderes, auch von der Software her, wo das dann mit, wo der Wettkampf damit bedient wird, ist dann wieder eine andere Software vonnöten, die auch wieder extra Geld kostet. Ja, das dazu. Ich finde, das ist mal, gerade dieser Mountainbike OL wäre mal für manch andere Mountainbiker, die sonst viel fahren, mal so ein Anfang, um da mal reinzuschnuppern, weil es ja doch normale Karten sind. Ansonsten die Posten auch wieder nur Straße. Es darf wieder nur Straße benutzt werden und Wege. Ist eine schöne Form, finde ich, um da mal reinzuschnuppern, wer da mal was machen will. Es gibt in sämtlichen Ländern, jetzt in den deutsch sprechenden Dachländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, auf den Orientierungslaufseiten auch einen Wettkampfkalender. In Deutschland gibt es eine extra Mountainbike-Orientierungsfahrtseite, die habe ich euch auch unten verlinkt. Dort sind die Termine und so weiter zu lesen. Die ist aber auch noch zeitweise im Aufbau, also einige Menüpunkte sind noch nicht dargestellt. Ja, wer da mal versuchen will und dem Fahrrad und dem Mountainbike sehr zugetan ist, kann das mal versuchen. Ich denke, bei diesem Marathon kann man auch schon mal versuchen, mit einem normalen Rad mal mitzumachen. Ich denke, anhand der Videos, wenn ihr das seht, allzu schlimm sind die Wege halt nicht. Also gerade bei dem Marathon nimmt man doch meistens Straße, es geht durch Ortschaften und alles. Schaut euch die Videos mal an. Mehr gibt es eigentlich zu diesem Orientierungsart nicht zu sagen. Was ich noch raten will, wer da auch mal tiefer einsteigen will mit Karten und so weiter, sollte vielleicht doch mal vorher unter Anleitung einen normalen OL absolvieren, also gelaufen. Es ist nicht immer vonnöten bei den normalen OLs, die Altersklassenstrecke zu nehmen. Es gibt dort verschiedene Strecken, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die man so benutzen kann. Das sind Klassen, wo man sehen kann, wie viel Kilometer oder welchen Schwierigkeitsgrad. Und die können bei vielen Wettkämpfen so neben dem Hauptwettkampf her gelaufen werden. Der Vorteil ist, man hat keine feste Startzeit, man geht an Start, lässt sich die Zeit eintragen und kann dann los. Man kann das auch mal erwandern. Und ich denke, wer mal Mountainbike machen will, richtig jetzt auf einer OL-Karte, der sollte damit mal einsteigen. Aber wie gesagt, schaut euch die Videos an. Gerade das eine Video war über eine österreichische Meisterschaft 2016, glaube ich, wo auch die Favoriten interviewt werden. Das war eine Sendung vom ORF. Da wird eigentlich sehr schön gezeigt und auch die Probleme aufgezeigt, die so die Spitzensportler haben, wenn es durch den Wald gehen. Und das Schöne am OL ist halt, auch die Spitzenleute machen Fehler und sind dadurch nicht immer die Besten bei jedem Wettkampf. Auch sie haben damit zu kämpfen mit Technik und anderen Widrigkeiten. Und ein sehr interessantes Video. Geht zwar auch etwas länger, aber da kann man sich so den Flair mal ein bisschen reinholen. Ja, das war's zum Mountainbike OL diesmal. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen rüberbringen. Es ist immer mit dem Sprechen und Zeigen. Aber wie gesagt, meine Shownotes, nutzt die und da gibt es Videos dazu. Die Seiten habe ich verlinkt. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, vielleicht doch den ein oder anderen mal auf so einer Strecke zu sehen und dann von ihm zu hören. Zum Fahrrad möchte ich noch sagen, da gibt es auch einen Podcast, der nennt sich Detektor FM. Und ich habe euch einen Link in die Shownotes eingetragen. Und das ist eine Folge dieses Podcasts, wo es um die Orientierungs-Mountainbike-Fahrt geht. Und in dieser Folge geht es so ab Minute 11 los. Hört es euch mal an, auch sehr interessant, wo erzählt wird, wie spannend doch so ein Rennen ist und was man dabei alles erleben kann. So, dann habe ich noch ein kleines Anliegen. Es gibt ja so viele Treffen im Jahr vom Podcastern auch, aber das ist eigentlich auch dem geschuldet, dass doch mal der Podcaster mit seinen Zuhörern sich persönlich mal kennenlernen möchte. Und wenn jemand von meinen Zuhörern Lust hat, mich mal persönlich kennenzulernen, dann hätte ich da im Herbst eine Möglichkeit. Ich kann da was organisieren. Der Treffpunkt ist etwas exklusiv, also das heißt nicht teuer, aber von der Landschaft her und vom Standort aus mal etwas anderes. Ich würde sagen, wenn sich so 6 Leute mal melden würden, die daran teilnehmen würden oder Lust hätten, würde ich das mal in Angriff nehmen. Ich habe da nichts Besonderes vor, jetzt irgendwelche Aufnahmen zu machen oder andere Sachen zu veranstalten. Einfach mal ein zwangloses Treffen, mal quatschen. Wenn jemand Lust hat, mal die Technik zu sehen oder selbst sich mal auszuprobieren, ja, kann man machen. Ansonsten kann dort auch übernachtet werden. Wer von weiter weg herkommt, lasst mal hören, wer Interesse hat. Es wird hier in meinem Gebiet stattfinden. Und wie gesagt, es ist ein etwas exklusiver Standort. Verpflegung wird gesorgt. Ja, wer Lust hat, schreibt mir mal. Ist ja noch ein bisschen hin bis Herbst. Vielleicht schaffen wir es ja mal, uns zu treffen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, die Folge. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, das nächste Mal geht es in den Ruhrpott. Davon werde ich berichten. Ob ich es schaffe, schon während des Urlaubs dort eine Folge rauszuhauen, weiß ich nicht. Das hängt alles mit den Bedingungen vor Ort ab und wie ich Zeit habe. Auch nach dem Ruhrpott oder Ruhrgebiet ist schon die nächste Reise zu Pfingsten geplant. Davon erzähle ich aber heute nichts. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich werde noch eine Zwischenfolge einfügen. Endlich von Dieter wieder. Hatte ich ja das letzte Mal schon angekündigt, dass er mir endlich das Interview zu den Bienen gegeben hat. Sie wird heißen der illegale Imker. Also wenn sowas erscheint bei euch im Podcatcher, hört es euch mal an, ist ganz interessant. Ist zwar schon eine Weile her, als er Imker war, aber für die damalige Zeit, denke ich, war er auch schon ein wissbegieriger und experimentierfreudiger Imker, wie er eigentlich in seinem ganzen Leben war. Ob das dann später der Spott war oder heute noch seine russischen Kampfgänse. Es gibt einiges zu belächeln. Damit möchte ich mich für heute verabschieden. Freue mich, wenn ihr mich das nächste Mal wieder runterladet. Und bleibe euer Jens. Bis zum nächsten Mal. Ciao.